Hey Leute, bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt, deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und damit geht's dann auch los mit dem heutigen Fall. Sonnenschein. Das ist das Wort, welches Joshua und Sandra als erstes in den Sinn kam, wann immer sie an ihre Tochter dachten. Sie kannten niemand anderen, der so optimistisch und lebensfroh war wie Ellen. Ihre positive Art fällt selbst Fremden auf, die nur Bilder von ihr betrachten. Ihr Lächeln sticht hervor und zeigt, wie glücklich die junge Frau zu sein scheint. Aber ist das alles nur eine große Lüge? Ist Ellen eigentlich unglücklich und kämpft tagtäglich mit Selbstmordgedanken? Hat ihre Familie die Anzeichen übersehen? Gab es überhaupt Anzeichen? All das sind Fragen, die sich Joshua und Sandra seit nur mehr als 10 Jahren jeden Tag stellen. Ihre geliebte Tochter ist tot. Suizid, so heißt es zumindest. Sie glauben nicht daran. Und ihre Meinung verstärkt sich umso mehr, als sie die Todesursache im Obduktionsbericht lesen. Ellen soll sich umgebracht haben, indem sie sich mehrfach mit einem Messer in den Hinterkopf gestochen haben soll. Das klingt nach vielem, aber ganz sicher nicht nach einem Selbstmord. Joshua und Sandra lernen sich 1978 bei einem Blind Date kennen und lieben. Ihre Beziehung verläuft so harmonisch, dass sie nur kurz darauf heiraten und gemeinsam nach New York City ziehen. Da Joshua beruflich erfolgreich ist und als Zahnarzt arbeitet, brauchen sie sich auch um Geld keine Sorgen zu machen. Ihr Zuhause wird zu ihrem sicheren Nest und am 23. Juni 1983 kommt ihre geliebte Tochter Ellen Ray Greenberg auf die Welt. Ihre Eltern wollen, dass es dem Mädchen an nichts fehlt und so arbeiten sie hart und kümmern sich gleichzeitig liebevoll um Ellen. Ihr Plan geht auf. Und Ellen wächst zu einem lebensfrohen und offenen Menschen heran. Sie hat stets viele Freunde um sich, auch dann, als die kleine Familie 1994 nach Harrisburg in Pennsylvania, die Heimatstadt von Sandra, umzieht und Ellen neu Fuß fassen muss. Die meisten ihrer Hobbys waren stets sportlicher Natur. Ellen liebt es, sich zu bewegen und ist schon früh sehr begabt im Softball. Nach der Highschool fasst sie den Plan, Logopädin zu werden. Und beginnt dafür ein Kommunikationswissenschaftsstudium an der Penn State University. Doch kurz nachdem sie das Studium abgeschlossen hat, merkt sie, dass der Job sie nicht erfüllt. Sie möchte gerne mit Kindern arbeiten, weswegen sie eine Zusatzqualifikation macht und bald darauf als Grundschullehrerin an der Juniata Park Academy in Philadelphia anfängt zu arbeiten. Dort fühlt sich Ellen schnell angekommen. Endlich hat sie den Job gefunden, der sie wirklich glücklich macht. Glücklich macht sie außerdem ihr ein Jahr älterer Freund Samuel Goldberg, mit dem sie 2007 zusammenkommt. Samuel ist Fernsehproduzent und hat bereits für größere Produktionen bei NBC und Golf.com gearbeitet. Gemeinsam leben die beiden in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Maniac, einem Stadtviertel in Philadelphia. Als Ellen im Sommer 2010 einen Antrag von Samuel bekommt, scheint sie überglücklich zu sein. Sie kann es kaum erwarten zu heiraten und gemeinsam setzen die beiden den Termin für die Trauung für den Sommer im darauffolgenden Jahr fest. Monate vergehen und im Herbst 2010 wirkt Ellen auf ihre Freunde so glücklich wie noch nie zuvor. Sie hat den Job, von dem sie immer geträumt hat und vor kurzem folgte der Antrag von ihrer großen Liebe. Nur ihre Eltern wissen, dass der Schein trügt. In den letzten Wochen litt Ellen immer wieder unter Angstzuständen und Panikattacken. Im Winter wird es so schlimm, dass Ellen ihre Eltern darum bittet, wieder bei ihnen einziehen zu dürfen und sogar vorhat, ihren Job zu kündigen. Der Job, der sie eigentlich erfüllt. Ihren Eltern gelingt es aber kurz darauf, eine Psychiaterin für Ellen zu finden. Die mittlerweile 27-Jährige braucht ein paar Wochen, um sich auf die Gesprächstermine einzulassen. Bisher hat sie nämlich ihre Probleme meist für sich behalten. Und gerade mit einer wildfremden Person darüber zu sprechen, ist erstmal alles andere als leicht für sie. Aber es hilft ihr, sodass sie ihren Plan, alles hinzuwerfen und wieder zu ihren Eltern zu ziehen, beiseite schiebt. Im Winter 2011 berichtet sie über anhaltenden Stress durch ihre Arbeit in der Grundschule. Die Panikattacken seien in den letzten Wochen immer stärker geworden. Später sagt ihre Therapeutin aus, dass Ellen auf sie zu keiner Zeit suizidal gewirkt hat. Sie hat sich stets sehr glücklich über ihre Beziehung gezeigt und freute sich auf die Hochzeit im Sommer. Da die Panikattacken dennoch zugenommen haben, verschreibt die Psychiaterin ihr das angstlösende Medikament Xanax. Das scheint Ellen zu helfen, doch bei einem der nächsten Termine klagt sie über starke Schlaflosigkeit. Deswegen wird ihr auch noch Ambien verschrieben. Ambien ist ein amerikanisches Schlafmittel mit dem Wirkstoff Zolpidem. Es zählt zu den meistverschriebenen Arzneimitteln der Vereinigten Staaten. Nicht zu vernachlässigen ist dennoch die lange Liste von Nebenwirkungen, die dieses Medikament aufweist. Am häufigsten sind leichte Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder Übelkeit. Doch nicht allzu selten kommt es auch zu starken Symptomen, wie Depressionen, Halluzinationen, Psychosen und Schlafwandel. Ellen scheint aber glücklicherweise unter nichts von dem zu leiden. Zumindest erzählt sie weder Samuel noch ihrer Familie von irgendwelchen unerwünschten Nebenwirkungen. Und tatsächlich geschieht, nur wenige Tage, nachdem Ellen Ambien verschrieben wurde, etwas Furchtbares. Der 26. Januar 2011 beginnt für Ellen wie ein ganz normaler Tag. Sie macht sich auf den Weg zur Arbeit. Samuel hat die Wohnung, wie sonst auch, bereits vor ihr verlassen. Während ihrer Fahrt zur Grundschule telefoniert sie mit ihrer Mutter. Die beiden Frauen reden über den Schnee und das ungemütliche Wetter. Später werden auch noch die Hochzeitseinladungen von Ellen und Samuels Trauung zum Thema. Sandra beschreibt das Gespräch später als völlig normales Telefonat mit ihrer Tochter, bei dem ihr nichts Ungewöhnliches aufgefallen sei. Im Laufe des Vormittags wird das Schneetreiben immer mehr und starker Wind kommt auf. Deswegen wird an diesem Tag der Unterricht früher beendet, damit die Kinder vor einem starken Schneesturm noch rechtzeitig nach Hause kommen. Ellen macht sich auch auf den Weg nach Hause, hält allerdings noch kurz an einer Tankstelle. Dort wird sie gegen 13.30 Uhr von Zeugen gesehen. Anschließend setzt sie ihren Weg nach Hause fort. Um 17.30 Uhr kommt Samuel nach Hause und möchte die gemeinsame Wohnung betreten. Aber sie ist von innen verschlossen. Er kommt aus dem Fitnessraum im Erdgeschoss des Apartmentkomplexes. Dort hat er die letzte Dreiviertelstunde verbracht, eigenen Aussagen nach. Samuel kann die Tür zwar aufschließen, allerdings ist von innen ein Riegel vor die Tür gelegt, der ihn am Betreten der Wohnung hindert. Als erstes versucht er Ellen anzurufen, aber sie reagiert nicht. Er schreibt ihr mehrere SMS, aber er erhält keine Antwort. Hallo, öffne die Tür. Was machst du? Ich werd sauer. Hallo? Ich hoffe, du hast eine Ausrede. Was zum Teufel? In seiner Verzweiflung sendet er seiner Freundin sogar mehrere E-Mails. Aber auch hier bleibt eine Reaktion aus. Deswegen geht Samuel nach unten in die Lobby des Wohnkomplexes. Dort ist immer ein Wachmann beschäftigt. An diesem Tag hat Phil Hampton Dienst. Samuel bittet ihn darum, ihm die Wohnungstür zu öffnen und erzählt, dass er mit Ellen gemeinsam zu Hause gewesen sei und um 16.45 Uhr die Wohnung verlassen habe, um Sport im Fitnessraum zu machen. Phil findet diese Aussage ein wenig komisch, dass Samuel keine Sportkleidung und normale Straßenschuhe trägt. Seine Bitte, die Wohnungstür für ihn zu öffnen, muss er ablehnen. Ihm ist es nicht erlaubt, einfach Wohnungstüren aufzubrechen, auch wenn er weiß, dass Samuel in dieser Wohnung lebt. Verzweifelt macht Samuel sich dann auf den Weg, um die Tür selbst aufzubrechen. Ab hier widersprechen sich die Aussagen. Während Samuel behauptet, dass Phil ihn bis zu der Wohnung begleitet habe, sagt Phil später aus, dass er die Lobby nie verlassen hätte. So oder so, es gelingt Samuel, die Tür mit Gewalt aufzubrechen. Er betritt die Wohnung, geht zur Küche und findet dort Ellen zusammengesackt auf dem Boden vor. Ihr Oberkörper scheint durchtränkt von Blut zu sein. Jede Hilfe kommt bereits zu spät. Ellen ist tot. Samuel wählt sofort den Notruf. So sagt er es zumindest kurz danach im Verhör aus. Allerdings erfährt man viele Jahre später, dass Samuel zuerst seine Eltern angerufen hat und im Anschluss seinen Onkel, der als Anwalt arbeitet. Erst danach hat er den Rettungsdienst alarmiert. Im Gespräch mit der Notrufzentrale wirkt Samuel aufgebracht. Die Mitarbeiterin weist ihn an, Wiederbelebungsmaßnahmen einzuleiten. Samuel tut das dann auch, bis er plötzlich erwähnt, dass ein langes Messer tief in Ellens Brust steckt. Wie er angeblich gleichzeitig eine Herzdruckmassage durchgeführt haben soll, ist unklar und eigentlich nicht möglich. Kurz darauf treffen die Rettungskräfte an der Wohnung ein. Bei Ellens Anblick ist ihnen sofort klar, dass sie tot ist und alle Wiederbelebungsmaßnahmen vergebens sind. Als die Polizei zum Ort des Geschehens dazustößt, beginnen die Ermittler sofort Spuren zu sichern. Nichts deutet auf einen Einbruch hin. Die Wohnung ist weder verwüstet, noch fehlt etwas. Laut Samuel war die Tür von innen verschlossen. Der Schlüssel steckte allerdings nicht. Man hätte sie also auch von außen verschließen können. Lediglich der Riegel, der vor die Tür gelegt wurde, deutet darauf hin, dass sie von innen verschlossen wurde. Durch ein paar Tricks und geschickte Hände könnte man so einen Riegel aber auch durch einen Spalt von außen vor die Tür legen. Es wäre also auch möglich, die Tür von außen verschlossen zu haben. Ein Einstieg durch ein geöffnetes Fenster kann man ausschließen, da die Wohnung der beiden im 6. Stock liegt. Auch die Küche gibt den Ermittlern Rätsel auf. Eine aufgeschnittene Zitrone sowie Blaubeeren in einem Sieb, die wohl gerade erst abgespült wurden, deuten darauf hin, dass Ellen von jemandem überrascht wurde. Die Art ihrer Verletzung untermauert diese Theorie. Ellens Oberkörper weist 20 Stichverletzungen auf. 10 davon wurden ihr von vorne in die Brust zugefügt. Die anderen 10 trafen ihren Nacken und ihren Hinterkopf. Das Küchenmesser, das noch in Ellens Oberkörper steckt, hat eine gezackte lange Klinge und stammt aus der Küche von Ellen und Samuel. Auffällig ist aber vor allem, dass sich nur wenig Blut in der Küche befindet. Durch die brutale Vorgehensweise würde man annehmen, dass kaum ein Zentimeter der weißen Fliesen noch frei von Blutspritzern ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Lediglich in ihrem Gesicht und an ihrem Oberkörper befindet sich Blut. Der Boden hat zwar vereinzelt ein paar Flecken, aber nach einer größeren Menge Blut sucht man vergebens. Eine Untersuchung mit Luminol durch die Spurensicherung findet nicht statt. Durch Luminol könnte man weggewischtes Blut sehen. Aber die Ermittler scheinen das als nicht wichtig zu sehen. Die Ermittler suchen nicht weiter nach Spuren, weil sie relativ schnell die Theorie vertreten, dass Ellen sich umgebracht hat. Denn sowohl in der Wohnung als auch in Ellens Blut findet man Ambien und Xanax, die Medikamente, die Ellen von ihrer Psychiaterin verschrieben wurden. Zusammen mit ihrer psychischen Verfassung in den letzten Monaten deutet für die Polizisten alles auf einen Selbstmord hin. Verstärkt wird diese Theorie auch noch, als bei weiteren Untersuchungen klar wird, dass sich nur Ellens Fingerabdrücke auf dem Messer befinden. Außerdem kann man an Ellen keinerlei Abwehrverletzungen finden. Wer lässt sich mehrfach mit einem Messer in den Körper stechen, ohne sich zu wehren? Für die Polizisten ist der Fall klar. Sie haben keine Zweifel daran, dass Ellen sich das Leben genommen hat. Auch wenn sie das, wie auch immer, durch Stiche in den Hinterkopf bewerkstelligt hat. Die größten Zweifel an dieser Theorie haben wohl Ellens Eltern. Sandra und Joshua erfahren weder von der Polizei, noch von Samuel von dem Tod ihrer Tochter. Nachdem Samuel seine Eltern angerufen hat, haben diese sich sofort auf den Weg zu der Wohnung von Ellen und Samuel gemacht. Als die Polizei Ellens Tod feststellt, sind sie es, die Information sofort Sandra und Joshua mitteilen. Ellens Eltern sind von der Nachricht überrumpelt. Sie können sich noch keine Vorstellung von dem, was passiert ist, machen und fahren daher ebenfalls sofort zu ihrer Tochter nach Hause. Dort teilt ihnen die Polizei mit, dass Ellen sich das Leben genommen hat. Dabei müsst ihr bedenken, dass zu diesem Zeitpunkt weder die Obduktion abgeschlossen war, noch die Fingerabdrücke forensisch untersucht wurden. Sandra kann sich das nicht vorstellen. Selbst in den Momenten, in denen es Ellen wirklich schlecht ging, war sie nie suizidal. Sie sagten etwas von Selbstmord, was ich nicht eine Sekunde lang in Betracht gezogen habe. Niemals, niemals, niemals würde sie das tun. Und tatsächlich gibt es kurz darauf Hoffnung. 2 Tage später ist der Obduktionsbericht fertig. Als Todesursache wird ein Verbrechen vermutet. Ellen wäre nicht in der Lage gewesen, sich die Verletzung am Hinterkopf selbst zuzuführen. Der Winkel der Stichverletzung und die Brutalität deuten auf eine Fremdeinwirkung hin. Auch für das stärkste Argument für einen Suizid, die fehlenden Abwehrverletzungen, gibt es eine Begründung. So denken Sie, dass der erste Messerstich der tiefe Stich in den Nacken gewesen sein könnte. Dabei hätte das Rückenmark durchtrennt werden können, was zu einer sofortigen Lähmung geführt hätte. Ellen wäre in diesem Fall noch am Leben gewesen, hätte aber alle weiteren Angriffe über sich ergehen lassen müssen, da sie sich nicht mehr bewegen konnte. Was ihnen außerdem auffällt, sind mehrere blaue Flecken über ihren ganzen Körper verteilt. Einige von ihnen sind schon mehrere Tage alt, andere sind frisch. Das deutet darauf hin, dass Ellen wiederholt geschlagen wurde. Ein Grund für die Polizei, jetzt doch wegen Mordes zu ermitteln. Wie bei den meisten Mordfällen wird auch hier als erstes der Lebenspartner verdächtigt. Aber Untersuchungen Samuels und Ellens Wohnung führen zu keinen neuen Erkenntnissen. Allerdings wurde die Wohnung in den vergangenen Tagen natürlich bereits gereinigt und mögliche Spuren könnten dabei vernichtet worden sein. Bei den Ermittlungen werden auch die Nachbarn der beiden befragt. Ihnen sei nichts Merkwürdiges aufgefallen. Sie hätten auch am Tag von Ellens Tod keine Geräusche aus der Wohnung gehört. Der Apartmentkomplex ist videoüberwacht. Eine Analyse bestätigt, dass Samuel um 16.45 Uhr die Wohnung verlassen hat und zum Fitnessraum ging. Anschließend ging er ohne Umwege zurück zur Wohnung. In der Zwischenzeit hat auch niemand Fremdes das Haus oder die Wohnung betreten. Bei einer digitalen Überprüfung von Ellens Laptop findet man heraus, dass die 27-Jährige nach schneller und schmerzfreier Selbstmord gesucht hat. Auch wenn ihr Tod am Ende nicht schnell oder schmerzfrei war, ist dies für die Ermittler ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Ellen sich das Leben nahm und Samuel nichts mit ihrem Tod zu tun hat. Zwar wird der Fall noch einige Zeit weiter untersucht, aber im April 2011 werden sämtliche Ermittlungen endgültig eingestellt. Joshua und Sandra erfahren davon allerdings nicht durch die Polizei, sondern durch einen Zeitungsartikel, in dem steht, dass es keine Zweifel mehr gibt, dass es sich um einen Selbstmord handelt. Begründet wurde es durch Ellens psychische Probleme, die starken Medikamente und die Suchanfragen auf ihrem Laptop. Anfang 2021 soll noch herauskommen, dass es sich bei den Suchanfragen um einen fatalen Fehler handelt. Ellen hat nur nach den Nebenwirkungen ihrer Medikamente gesucht. Nutzer, die ebenfalls danach gesucht haben, suchten auch nach Selbstmord. Ellen selbst hat aber nie danach gesucht. Wäre den Ermittlern dieser Fehler damals direkt aufgefallen, hätte man vielleicht doch noch weiter ermittelt. Aber zurück ins Jahr 2011. Als Ellens Eltern nachfragen, warum sich die Polizei so sicher wäre, dass es sich um einen Selbstmord handelt, sagt man ihnen, dass eine andere Pathologin eine weitere Obduktion durchgeführt habe. Dabei hätte man feststellen können, dass Ellens Rückenmark nicht durchtrennt wurde. Daher hätte es bei einem Mord sehr wohl Abwehrverletzungen geben müssen. Ellens Eltern versuchen mit Hilfe ihres Anwalts Joe Potrezza Akteneinsicht zu erlangen. Doch die Polizei lehnt die Anfrage immer wieder mit der Begründung ab, dass die Eltern dafür aufgrund von Datenschutz keine Befugnis hätten. Auch eine Klage bleibt ohne Erfolg. In ihrer Verzweiflung bitten Sandra und Joshua mehrere Gerichtsmediziner um Hilfe. Sie alle stufen Ellens Tod als Tötungsdelikt ein. Mit dieser Information wenden sich Ellens Eltern an die Presse. Dadurch erlangt der Fall eine größere mediale Aufmerksamkeit. Durch die mediale Aufmerksamkeit wird Walter Cohen, der ehemalige Generalstaatsanwalt, auf die Familie aufmerksam. Er möchte Ellens Eltern helfen und kontaktiert den Bezirksstaatsanwalt Guy D'Andrea. Dieser liest sich in den Fall ein und stimmt den Eltern von Ellen zu, dass Ellens Tod wie ein Tötungsdelikt aussieht. Ihm steht auch Akteneinsicht zu. Und so erfährt er, dass der Hauptgrund für die Einstufung als Suizid der ist, dass die Neuropathologin Dr. Lucy Roque Adams bei ihrer Obduktion festgestellt haben soll, dass Ellens Rückenmark intakt sei. Also das, was die Polizei den Eltern von Ellen auch gesagt hat. Daraufhin habe Dr. Osborne, der Arzt, der die erste Obduktion durchgeführt hat, seine Meinung geändert und die Todesursache von einem Tötungsdelikt zu einem Suizid umgeändert. Der Untersuchungsbericht befindet sich allerdings nicht in den Akten. Walter Cohen sagt dazu, Dr. Osborne kam 6 Wochen später, Anfang April, mehr als 2 Monate, nachdem sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde, zu dem Schluss, dass es sich um einen Selbstmord handelte. Und zwar auf der Grundlage eines Berichts, der seiner Meinung nach von einer Dr. Lucy Roach stammte, den er nicht vorlegen kann und den niemand jemals vorgelegt oder gesehen hat. Ich habe eine Menge Fragen dazu, wie ein Arzt zu diesem Schluss kommen kann, nachdem er bei seiner eigenen Untersuchung der Leiche bereits zu einem anderen Ergebnis gekommen war. Ich denke, diese Schlussfolgerung ist schwer zu akzeptieren, dass irgendjemand, insbesondere eine junge Frau, sich selbst mehr als 10-mal in den Nacken sticht, um einen Selbstmord zu begehen. Bezirksstaatsanwalt Guy D'Andrea fragt direkt bei der Neuropathologin an, die die Obduktion durchgeführt haben soll. Doch Dr. Lucy Roach Adams ist sehr überrascht. Ihr ist Ellens Fall nicht bekannt und sie hat nie eine Obduktion an ihr durchgeführt. Guy D'Andrea fällt noch etwas auf. Die blauen Flecken an Ellens Körper soll sie sich angeblich beim Sport zugefügt haben. Ellen hat aber in den Monaten vor ihrem Tod gar keinen Sport betrieben. Außerdem stufen mehrere Experten eine der Stichwunden in den Hinterkopf als tödlich ein. Es kann sich bei der Wunde allerdings nicht um die letzte Stichwunde handeln, die ihr zugefügt wurde, da die Rettungskräfte und die Polizei ja bestätigten, dass bei ihrem Eintreffen das Messer in Ellens Brust steckte. Das bedeutet, der letzte Stich war der Stich in die Brust. Das passt ja nicht zusammen. Einer der Stiche in den Hinterkopf soll tödlich gewesen sein. Gleichzeitig steckt aber das Messer in der Brust von ihr. Das bedeutet, sie müsste sich das Messer, nachdem sie sich eine tödliche Verletzung zugefügt hat, aus dem Nacken in die Brust gesteckt haben. Der Anwalt von Ellens Eltern sagt dazu: Wir sind immer noch verblüfft, wie eine Person sich selbst mindestens 2 Stichwunden zufügen kann, wenn sie tot ist. Ellens Eltern rufen eine Petition ins Leben, die dazu führen soll, dass die Todesursache ihrer Tochter in Mord umgeändert wird. 2020 wurde eine 3D-Animation erstellt, bei der noch einmal sämtliche Stichverletzungen grafisch dargestellt werden. Dabei kommt man zu dem Entschluss, dass Ellen sich einige davon eindeutig nicht selbst zufügen konnte. Joe Potrazza sagt dazu: Einige der Wunden können unmöglich selbst zugefügt worden sein. Und mindestens 2 der Wunden von hinten sind so verheerend, dass Ellen nicht in der Lage war, sich selbst zu verteidigen und dass sie allein schon ausgereicht haben könnten, um sie zu töten. Dennoch vergehen Monate, in denen die Ermittlungen nicht neu aufgenommen werden. Obwohl es mittlerweile unzählige Beweise und Indizien dafür gibt, dass Ellen sich die Verletzungen nicht selbst zugefügt haben kann. Erst im Oktober 2021 wird bekannt gegeben, dass der Fall noch einmal neu überprüft wird und je nachdem, was dabei rauskommt, eventuell Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Sandra sagt bei einem Interview: Meine Tochter hat keinen Selbstmord begangen. Wir haben jahrelang um ihr Leben getrauert. Jetzt wollen wir ihren Namen reinwaschen. Wir wollen Gerechtigkeit für sie. Und wir wollen einen Abschluss. Samuel hüllt sich in Schweigen. Solange Ellens Tod als Selbstmord eingestuft ist, ist er nicht gezwungen auszusagen. Er wurde von mehreren Medienhäusern zu Interviews angefragt. Aber alle lehnt er ab. Auch zu Sandra und Joshua möchte er keinen Kontakt mehr haben. Mittlerweile ist er neu verheiratet. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne und hinterlasst auch gerne ein Abo bei YouTube. Vielen Dank schon einmal im Voraus und ansonsten gibt es wie auch schon am Anfang nicht viel zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Bis zur nächsten Folge, nächste Woche Montag. Ciao.